Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch nach Südtirol an alle Zuhörer, die von Radio Maria aus mit uns verbunden sind. Das Herz des Erlösers steht offen für alle. Maria Margareta Alacock und die Herz-Jesu-Verehrung. Das ist heute unser Thema am Gedenktag der heiligen Maria Margareta Alacock aus Paray-le-Monial. Die Heilige hat 1647 bis 1690 in Frankreich gelebt. Sie ist berühmt wegen der Herz-Jesu-Offenbarung, die sie von Christus empfangen hat. Auf sie gründet sich das Herz-Jesu-Fest, das von Papst Pius IX. Fest in die Kirche eingeführt worden ist. Wir haben im Vorfeld der Sendung mit einem Wallfahrtsseelsorger von Paray-le-Monial sprechen können, der seit mehr als 20 Jahren dort lebt. Pater Jean-Rodolphe Kars von der Gemeinschaft Emmanuel. Grüß Gott, Pater Jean-Rodolphe
Kars. Grüß Gott.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Paray-le-Monial ist nicht nur ein bekannter Wallfahrtsort im französischen Burgund, sondern auch geistliches Zentrum von der Gemeinschaft Emmanuel. Woher kommt denn die Verbindung der Gemeinschaft mit diesem Wallfahrtsort?
Also, erstens mal möchte ich vor allem mich entschuldigen, wenn mein Deutsch nicht perfekt ist. Ich bin ein wenig außer Übung und es ist für mich immer eine neue Effort zu machen, um Deutsch zu sprechen, aber ich versuche es einfach. Also, was wir wissen müssen, ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Paray-le-Monial, das damals am Anfang des 20. Jahrhunderts ein sehr berühmter Wallfahrtsort war, mit manchmal ganz große Wallfahrt, wie 30.000 Leute in einem Tag manchmal so, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist es fast eine tote Stadt geworden. Und die fast keine Pilger mehr, überhaupt nichts mehr. Und dann ist das Konzil Vatikan II, also das Ereignis, gekommen. Und eingewurzelt in der Spiritualität des Konzil Vatikan II, diese ganze große Erneuerung, nicht nur die charismatische Erneuerung, sondern mehr global eine Erneuerung der Pfingsten, wie übrigens der Papst Johannes der 23. es wollte. Er wollte dieses Konzil wirklich anrufen, um einen neuen Pfingsten auf die Kirche und auf die Welt zu bringen. Also diese große Erneuerung der ganzen Kirche, einen neuen Pfingsten, da sind viele neue Gemeinschaften also entsprungen. Und da ist ein neuer, wie soll ich sagen, ein neues Verhältnis mit Jesus, ein neues Verhältnis mit dem Heiligen Geist, ein neues Verhältnis mit der ganzen Kirche irgendwie. Also eine von diesen Gemeinschaften, die Emmanuel-Gemeinschaft, damals aber noch mit anderen, wollten einfach in der Gnade der Erneuerung Tagungen machen. Und im Jahre 1974 war eine Tagung in ein ganz anderer Wallfahrtsort, nämlich in Vézelay. Vézelay in Frankreich, wo die heilige Maria Magdalena verehrt ist. Und da wurde sofort bewiesen, dass es zu klein war für die Leute, für die Menge, die schon dort für diese Tagung kommen wollte. So hat die Gemeinschaft, aber auch andere Gemeinschaften und Gebetsgruppe der Erneuerung gesucht, einen Ort, der genug bekannt ist, um Leute anzuziehen, aber vor allem materiell mit genug Raum, um Leute zu empfangen. Und so sind sie auf Paray-le-Monial gekommen, nicht so sehr, weil die Emmanuel-Gemeinschaft oder die gesamte Erneuerung die Botschaft von Paray-le-Monial gut gekannt hat, nein, aber einfach, weil es bekannt war und weil die Margaret Maria natürlich sehr bekannt war, immer noch doch populär und vor allem, weil viel mehr Platz war. So wurde die erste große Sommer-internationale Tagung in Paray-le-Monial in 1975. Und da kann man wirklich sagen, das ist sozusagen unter Anführungszeichen die Auferstehung dieses Wallfahrtsorts. So hat es zumindest angefangen. Dann die nächsten Jahre wurden immer mehr und mehr Leute. Und dann nach ein paar Jahren wurde es die Emmanuel-Gemeinschaft als Hauptgemeinschaft, die das Ganze organisierte. Und die Sommertagungen wurden immer mehr und mehr berühmt. Die Emmanuel-Gemeinschaft hat nie versucht, ihre eigene Gnaden durchzubringen. Diese Tagungen, die Emmanuel-Gemeinschaft wollte wirklich dienen, einfach einen neuen wie soll ich sagen, einen neuen Bewusstsein über die Herz-Jesu-Verehrung. Und unter den Jahren, allmählich, hat die Gemeinschaft Emmanuel natürlich die Botschaft von Parilmonial und das Leben von Margret Maria studiert, immer mehr und mehr. Und es wurde immer klarer, dass die, wie sagt man, Providenz, die Vorsehung, die göttliche, sagt man das so, Vorsehung, wirklich uns geführt hat in diesen Ort. Das ist wirklich, der Herr wollte, dass irgendwie die Gemeinschaft als spirituelle Substanz, irgendwie die Botschaft von Herz Jesu und von Parilmonial irgendwie durchbringt. Ich erinnere mich, wie wir uns das erzählt haben, der Gründer der Gemeinschaft Emmanuel, ein Laie, unverheirateter, Pierre Goursat, der jetzt also gestorben ist schon, Pierre Goursat ging zu der berühmten französischen Mystik Marthe Robin in Châteauneuf-de-Galore. Und da hatte er manchmal Gespräche mit ihr. Und er sagte ihr eins, nach ein paar Jahren, es scheint immer mehr und mehr, sagte er zu ihr, es scheint immer mehr und mehr, dass das spirituelle Zentrum der Gemeinschaft Emmanuel Parilmonial sein wird. Und Marthe Robin unterbrach ihn und sagte zu ihm, sagt nicht das spirituelle Zentrum, sagt eher das Herz, das Herz. Also Parilmonial ist wirklich das Herz geworden der Emmanuel-Gemeinschaft. Und dann, der Höhepunkt dieser Auferstehung, dieser Wallfahrtsort, war allerdings am 5. Oktober 1986, als Papst Johannes Paul gekommen ist und dort also die Heilige Messe zelebriert hat, in Parilmonial. Das wurde am Fernsehen, in Mondovision, also Weltfernsehen, und plötzlich von Tag zu Nacht wurde Parilmonial wieder bekannt für die katholische Welt und für die ganze Welt irgendwie. Und das war wirklich der entscheidende Punkt, wo nicht nur im Sommer, sondern schon während des Jahres viele gekommen sind nach Parilmonial, Wallfahrtsort und so weiter. Und das ist eben von dieser Zeit, seit diesem Besuch von Papst Johannes Paul, dass die Diözese von Autun, auf welche Parilmonial ist, verlangt hat von der Emmanuel-Gemeinschaft, also die totale Verantwortung zu nehmen von diesem Wallfahrtsort. Nicht nur die Sommertagungen, sondern das ganze Jahr. Und so hat das Ganze, diese Abenteuer mit der Emmanuel-Gemeinschaft und Parilmonial, also wirklich angefangen und es jetzt geht weiter so.
Manche haben Probleme mit der Herz-Jesu-Verehrung, weil sie ihnen durch manche Bilder etwas kitschig, süßlich, alt verstaubt vorkommt. Was bedeutet denn eigentlich Herz-Jesu-Verehrung?
Ja, also das ist natürlich, es stimmt, dass oft eine Art Affektivität oder Sentimentalität, aber nicht nur das, es wurde auch manchmal, was die Leute ein wenig abgescheut hat, ist, dass auch die Verehrung von Herz Jesu manchmal benutzt worden ist für, sagen wir, mehr oder weniger politischen Tendenzen oder sagen wir für eine Art politische Ideologie und so. Und das wurden die Leute wirklich überdrüssig nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt nur, dass diese Bilder oder diese Einstellungen oder dieser Verstand einfach sehr begrenzt waren. Aber man hat etwas vergessen über die tiefe Theologie des Herz Jesu. Das ist nicht eine Sentimentalität, das ist nicht nur, also entschuldige, nicht nur für Großmütter oder so, das ist wirklich im Herz der katholischen Theologie irgendwie. Das ist etwas zu lang, es wäre zu lang, es jetzt zu entwickeln, aber man kann wirklich sagen, dank zu Vatikan II, der übrigens sehr wenig über Herz Jesu spricht, aber diese ganze Erneuerung über das Verhältnis mit Gott, Gott darzustellen als ein liebender, barmherziger Gott, die heilige Dreifaltigkeit, diese Kommunion zwischen die Kirche und Gott und so weiter, das alles hat die Spiritualität des Herz Jesus irgendwie gereinigt. Und vor allem sind aber sehr große Dokumente und ein unvergessliches Dokument ist die große Enzyklika von Pius XII. Pius XII. Hatte eine magistrale Enzyklika geschrieben, Haurietis aquas in gaudio, das heißt, jubelnd mit Freude wird sie an den Wasser schöpfen. Das ist eigentlich ein Zitat von Jesaja. Und das ist ein ganz großartiger theologischer, biblischer und pastoraler Dokument, der vollkommenste Dokument über die Verehrung Herz Jesu. Und da ist überhaupt nichts mehr Süßliches und so. Im Gegenteil, Pius XII. Zeigt, wie es eigentlich die Spiritualität ist, die im Zentrum ist von allen anderen Spiritualität, wie eine Art Quelle, ständige Quelle. Und er ist nicht der Erste. Viele andere Theologen vor Pius XII. Haben schon damals gesagt, also dass die Verehrung zu Herz Jesus ist eigentlich das Zentrum der Theologie und der Mystik und nicht so eine nebensächliche, sentimentale Verehrung. Ich kann aber leider das jetzt nicht mehr mit mehr Exaktitude ausführen.
Ja, wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast sind heute. Das Herz des Erlösers steht offen für alle. Maria Margareta Alacoque und die Herz-Jesu-Verehrung. Pater Jean-Rodolphe Kahrs aus Paray-le-Monial ist bei uns zu Gast. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Also, man kann nicht über Paray-le-Monial und die Offenbarung des Herz Jesu zu Marguerite Maria Alacoque, man kann nicht darüber sprechen, ohne zumindest, auch wenn es sehr kurz ist, vielleicht sogar zu kurz, die Quelle in der Heiligen Schrift zu suchen. Und die Heilige Schrift also spricht natürlich von diesem Ereignis der offenen Seite Jesu, und zwar nur in einem Evangelium, nämlich das Johannesevangelium im Kapitel 19. Ich würde sagen, das Kapitel 19 oder ein paar Verse des Kapitel 19 und ein paar Verse von einem anderen Kapitel, das ich dann auch erwähnen werde, nämlich Kapitel 13, sind wirklich das Fundament, um die Spiritualität, mehr als die Spiritualität, um die Theologie des Herz Jesu gut zu verstehen. Also ich möchte nur ganz schnell, ohne sehr viele Kommentare, aber dass wir das wirklich einfach im Gebet auch und in Andacht zuhören können, lesen diese Stelle aus Kapitel 19. Ich beginne mit Vers 30. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Weil Rüsttag war und die Körper während des Schabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Schabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Also diese Stelle ist höchst wichtig, sehr nüchtern im Ausdruck, aber so eine so großartige Densität in der Theologie, in der Mystik. Natürlich, Johannes hat das geschrieben, jahrelang nach dem Ereignis. Alles, was er da schreibt, hat er nicht sofort verstanden, nicht sofort erfasst. Man muss sich wirklich vorstellen, dass Johannes und ganz besonders an der Schule Maria, denn Johannes hat ja Maria empfangen zu sich, wie es im selben Kapitel steht, ein paar Verse früher. Und Johannes hat mit Maria, mit der Hilfe Maria, Andacht gehabt über alle diese Ereignisse, über den Sinn, den tiefen Sinn. Und so, was hat er gesehen? Er sagt, und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Mit den Jahren Und mit dem Reifen von dieser seinen Andacht hatte verstanden, dass er da ein Zeuge war der mystischen Geburt der Kirche. Nämlich aus der Seite Jesus ist Blut und Wasser herausgeflossen. Und das ist die mystische Geburt der Kirche aus der offenen Seite von Jesus. Und Blut symbolisiert die heilige Eucharistie und Wasser symbolisiert die Taufe, also die zwei Hauptsakramenten der Kirche, die fundamentalen und wichtigsten Sakramenten der Kirche sind also hier symbolisiert und das ist die Geburt der Kirche. Dann Johannes ist Zeuge davon und er bezeugt das wirklich im Heiligen Geist. Und dann sagt er, das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm keinen Gebein zerbrechen. Und das ist also ein Vers aus Psalm 34, wo also ein geheimnisvoller Knecht da ist, ein leidender Knecht, wie in Jesaja, ständig verfolgt wird, aber es steht, immer wieder Gott wird ihn schützen und kein Gebein von ihm wird gebrochen. Aber das ist nicht nur dieser Psalm 34, sondern das ist auch eine Andeutung an eine sehr wichtige Stelle im Buch Exodus, Kapitel 12, wo Gott durch die Mediation von Moses sagt, also lehrt dem Volk, wie sie Pesach, also den Ostern, feiern müssen. Man muss also einen jungen Lamm schlachten, total, also ohne, wie sagt man, immaculé, ohne...
Ohne Fehl und Makel?
Ja, ohne Fehl und überhaupt total makellos. Und nachdem also geschlachtet ist, man darf ihm keinen Gebein brechen. Das ist das Ritual. Also wenn man das gut versteht, man versteht, dass Johannes also wirklich versteht, nach jahrelanger Andachtung vielleicht, dass dieser, der da am Kreuz ist, mit einer offenen Seite, das ist der wirkliche, echte Osterlamm. Und das ist nicht das erste Mal, dass Johannes es erwähnt, hier durch einfache Andeutung, aber am Anfang des Evangeliums schon, als Johannes der Täufer sagt zu seinen Jüngern, als er Jesus sieht am Ufer des Jordans, hier ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also das ist die große Offenbarung hier für Johannes, hier ist der wirkliche Osterlamm. Und dann der andere Wort, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Man muss wissen, dass in der jüdischen Art oder der rabbinischen Art die Heilige Schrift zu beobachten, es ist nicht einfach so ein Vers, aber ein Vers öffnet viele andere Stellen der Bibel. Also das, mit einem Vers kann man einen unglaublichen Raum von verschiedenen Kapiteln, verschiedenen Büchern und so weiter. Das ist ein Teil des Prophet Zacharia, Kapitel 12, wo es steht, sie werden auf mich blicken, den sie also durchbohrt haben, auf den werden sie weinen und klagen und so weiter. Also das ist wirklich eine Art, Buße auf diesen, dass sie durchbohrt haben, wie auf einen Sohn, einen einzigen Sohn und so weiter. Aber was bemerkenswürdig ist, dass in diesem Buch Zacharia, diese Stelle ist im Kapitel 12, aber sofort nachher, am Anfang des Kapitel 13, spricht Zacharia über einen geheimnisvollen Brunnen, der geöffnet sein wird in Jerusalem und wessen Wasser reinigen wird von alle Art, also Sünde und Makel und so weiter. Und da kann man sich nicht, man muss wirklich glauben, dass Johannes auch diesen Vers vom Kapitel 13 im Herz gehabt hat. Und er sieht da, den wir durchbohrt haben, aber er sieht auch die offene Seite und das Wasser. Das ist der Brunnen und das Wasser kommt jetzt durch, um zu reinigen, um neues Leben zu machen, um neue Menschen, eine neue Geburt und so weiter. Die andere große Stelle ist im Kapitel 13, wo also, das ist bekannt, das letzte Abendmahl, also die Fußwaschung, das kennt natürlich jeder, aber vom Vers 21 steht, nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Also die Übersetzung ist gut auf Deutsch, im Innersten erschüttert, das heißt wirklich total bewegt in seinen Innersten, und er sagte eben, also einer von euch wird mich verraten. Und da eben kommt zum ersten Mal, stellt sich vor, wenn ich so sagen kann, der Evangelist Johannes, als der Jünger, der an der Seite Jesu lag. Und das war der, den Jesus liebte. Und dann lehnte sich dieser, der geliebte Jünger, zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Also das scheint eine ganz banale Szene zu sein und war vielleicht sogar banal für Johannes damals, wie es erschien, das Ereignis war. Aber wirklich sehr schnell hat er verstanden die große Bedeutung davon. Er war zu dieser Zeit der Einzige, der wirklich am Herz Jesu lag. Kein anderer wie er war so nahe am Herz Jesu. Auch nicht Simon Petrus damals, zumindest zu dieser Zeit, in diesem Zeitpunkt. Also man kann sich wirklich vorstellen, biblisch, dass bis jetzt Johannes war beeindruckt, fasziniert vielleicht von Jesus durch seine Wunder, durch seine Kraft, durch seine Macht, durch die Autorität in seinen Wörtern und so weiter. Er war ja ein Zeuge von der Auferstehung von Lazarus. Auch Johannes ist der Einzige, der das uns schildert. Aber hier macht er eine neue Entdeckung, die ihn selber erschüttert. Er versteht, dass der machtvolle Messias Israel, der Sohn Gottes, der so viele Wunder getan hat, er versteht, dass er auch ein zerbrechliches Herz hat, und er entdeckt ihn als Lamm, der in ein paar Stunden zerschlachtet sein wird. Und er begreift es dadurch, dass er so nahe war an Jesus, als eben Jesus im Innersten erschüttert war. So kann man sagen, dass Johannes ist der ganz Erste, der die Zerbrechlichkeit des Herz Jesu erfährt. Und so kommt er in ein Geheimnis viel tiefer, in Geheimnis der Liebe und des Opfers, viel tiefer, zu diesem Zeitpunkt zumindest, als alle anderen, inklusive Simon Petrus, der zu dieser Zeit noch nichts wirklich gut verstanden hat. Ein paar Verse später, Simon Petrus sagt noch immer, ah ja, wenn auch alle dich verlassen, ich zumindest werde bis zum Ende gehen mit dir und so weiter. Nein, eben nicht. Johannes ist nur Stille. Er ist der erste Freund des Herz Jesu. Und vielleicht, das ist eine Interpretation, das ist vielleicht nicht der einzige Grund. Es gibt auch exegetisch andere Gründe, aber man könnte sagen, vielleicht ist diese Erfahrung der Zerbrechlichkeit des Herz Jesu, die Offenbarung des Lammes, der zerschlachtet sein wird, ihn so erschüttert hat und so voll Liebe gegeben hat, dass er wirklich Mitleid im höchsten Sinn erfahren hat. Und das vielleicht ist der Grund, dass das hat ihm erlaubt, irgendwie, das hat ihm zumindest die Kraft gegeben, bis am Ende am Fuß des Kreuzes zu bleiben, mit Maria und mit Maria Magdalena, während alle anderen wirklich geflüchtet sind und weg. Also vielleicht ist schon da ein Bund zwischen Johannes und Jesus durch die Offenbarung des Geheimnisses des geopferte Herz Jesu. Also das sind die zwei fundamentalen Stellen, um gut zu verstehen die Verehrung Herz Jesu. Also jetzt kommen wir aber jetzt zu der Botschaft von Parilmonial. Also Marguerite Maria Alacoque wurde geboren am 22. Juli 1647, und wenn wir auch glauben, dass, wie es wahrscheinlich der Fall ist, dass nichts Zufall ist in der Geschichte, wenn die Referenz zu Gott gegeben ist. 22. Juli nämlich ist der liturgische Fest für die heilige Maria Magdalena. Maria Magdalena, die am Fuß des Kreuzes war. Eine leidenschaftliche, wenn man so sagen, mystische Liebhaberin Jesu irgendwie. Sie war eine Sünderin und sie wurde sogar sehr besessen. Das Evangelium sagt, sie wurde befreit von 7 Dämonen. Aber sie wurde so dankbar, erfüllt mit Liebe und mit Tränen während der Leiden Christus. Und so, dass sie wirklich eine Figur des Hohen Liedes, die Liebhaberin, die sehnt nach den Liebhaber. Und sie wurde also gesandt vom auferstandenen Christus, der sagte zu ihr, geh jetzt zu meinen Brüdern und sag zu ihnen. So hat man sie in der Tradition genannt, die Apostelin von den Aposteln. Also so war auch irgendwie, das war Berufung von Margaret Maria. In diesem Sinn, in dieser Dimension ist sie sehr ähnlich der Maria Magdalena. Sie ist auch eine Botschafterin der Liebe Christi, des Heils durch diese Liebe. Also sie wurde also geboren, wurde sehr früh sehr angezogen von der heiligen Eucharistie. In ihrem Geburtsort, im Garten ihres Geburtshauses, der nicht weit ist von Parelmonial, sieht man den Felsen, wo sie noch ganz klein, als kleines Mädchen gestiegen ist. Sie war nämlich zu klein, um allein in der Kirche ihres Dorfes zu gehen. Aber als sie gestiegen ist am Felsen, konnte sie zumindest den Turm der Kirche von Weitem, von der Ferne sehen. Und dort hat sie eben angebetet, den Heiligen Sakrament, anwesend in der Kirche, in der Ferne angebetet. Sie war kaum 5 Jahre alt, als sie in einer Privatkapelle ihre Privatgelübde gemacht hat. Es mag sein, dass sie nicht verstanden hat, intellektuell, was das alles heißt, aber in ihrem Herz hat sie verstanden, dass sie sich wirklich zu Jesus weihen wollte. Und da war sie kaum 5 Jahre alt. Sie trat ein im Kloster der Heimsuchung von Parelmonial im Jahr 1671, als sie 24 Jahre alt war. Sie hat vorher versucht, in verschiedenen Klöster oder sie ist in verschiedenen Kapellen und Klöster oder Kongregationen gegangen. Aber als sie zum ersten Mal in der Heimsuchung von Parelmonial eingetreten ist, hat sie die Stimme des Herrn gehört, die zu ihr gesagt hat, hier will ich, dass du bleibst. Also sie ist eingetreten mit 24 Jahren und sie ist dort geblieben, also bis ihr Tod am 17. Oktober 1690. Ihr liturgisches Fest ist zwar am 16. Oktober, aber sie starb allerdings am 17. Oktober am Abend, also 1690. Und das ist während ihr Leben in diesem Kloster der Heimsuchung, dass sie also erfahren hat, die Mehrzahl von den Erscheinungen, Visionen, inneren Dialog, Privatoffenbarungen. Aber man hat hauptsächlich, was man sich erinnert oder was man oft lehrt, sind, was wir nennen, die 3 Haupterscheinungen. 3 Haupterscheinungen oder die 3 großen Erscheinungen. Darüber sprechen wir also sofort, nachdem wir ein wenig mit Musik gebetet haben. Also die 3 Haupterscheinungen. Die erste große Erscheinung hat stattgefunden einen 27. Dezember. Und der Datum hier ist wirklich also von unserem Herr ausgesucht. Warum? 27. Dezember ist nämlich der liturgische Gedenktag von Johannes, der Evangelist des Herz Jesu. Was sehr wichtig ist zu sagen, ist, bevor ich die erste Erscheinung analysiere, die wichtigste Sache zu sagen ist, dass die drei große Erscheinungen haben immer stattgefunden, als Margaret Marie in Anbetung war vor den Allerheiligsten. Entweder in Anbetung vor den Allerheiligsten anwesend im Tabernakel, aber auch manchmal ausgesetzt am Altar. Also an diesem 27. Dezember, am Festtag von Johannes der Evangelist, war sie in Anbetung. Und sie sagt, sie wurde erfüllt mit dieser göttlichen Anwesenheit. Und unser Herr gab ihr die Gnade, schenkte ihr die Gnade, eine lange Zeit auf seinem Herz zu ruhen, wie Johannes im Kapitel 13. So, sie ruhte eine lange Zeit am Herz Jesu. Das soll uns erinnern an die Notwendigkeit der Anbetung. Eine der Dimensionen der Anbetung ist eben, auf Herz Jesu zu ruhen. Das ist nicht die einzige Dimension natürlich, aber das ist eine von den Dimensionen. Auf Herz Jesu zu ruhen, um seinen Frieden zu bekommen und um seine Liebe und Zärtlichkeit zu empfangen, um seine Güte, seine Macht auch zu empfangen. Also auf den Herz Jesu zu ruhen. Dann, zweites Ereignis, der immer noch an denselben Tag, an diesemselben 27. Dezember geschehen ist. Jesus sprach nämlich zu Margaret Marie und sprach die folgenden Worte. Mein göttlicher Herz ist so erfüllt mit Liebe für die Menschen und für dich besonders, dass es die brennenden Feuer diese Liebe nicht mehr in sich behalten kann. Es, immer das Herz, es muss es ausgießen, ausbreiten, durch deinen Mittel, so spricht er zu Margaret Maria. Aber wenn er das sagt zu Margaret Maria, heißt das, dass er es auch zu uns sagt. Das ist die zweite Dimension der Botschaft von Parilimonial. Die erste ist wirklich die Anbetung. Das ist die Wurzel von alles. Eingewurzelt in der Anbetung, in dieses persönliche Verhältnis mit Jesus. Aber die zweite Dimension ist immer eingewurzelt im Herz Jesu, nämlich das Zeugnis, die Mission, was die Kirche unserer Zeit nennt, die neue Evangelisation. Jesus durstet daran, dass seine Liebe bekannt wird und die ganze Erde entzündet irgendwie. Das ist nicht ganz neu. Die Wörter sind neu. Aber Jesus sagt genau dasselbe im Evangelium von Lukas, Kapitel 12, mit anderen Wörtern. Als er sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer zu werfen auf der Erde. Und wie möchte ich schon, dass es angezündet ist? Also das ist die Durst Jesu. Und das ist die Einladung für uns, nicht einfach Konsumation zu machen in Anbetung, sondern evangelisieren, das heißt, evangelisieren ist nicht so eine Pflicht, wie man es manchmal glauben könnte, auf der Straße zu gehen und ankündigen und so, was weiß ich. Das ist vor allem ein Weg, die Überfülle der Liebe des Herz Jesus auf der Erde zu bringen. Und das können wir, wir sind nur gute Evangelisatoren, wenn wir Anbeter sind. Sonst nützt es nichts. Also Evangelisation oder neue Evangelisation, kann man sagen, ist wie eine Art Überfülle der Liebe des Herz Jesus, der nicht mehr in sich diese Liebe behalten kann. Er muss es ausbreiten mit unserer Hilfe. Und noch immer am 27. Dezember, diese erste große Erscheinung, kommt noch ein drittes Ereignis. Ein sehr einzigartiges Ereignis. Margarete Maria sieht ihr physisches Herz, ihren Leib verlassen, um eingetaucht zu werden im brennenden Feuer des Herz Jesu. Und dort, sagt sie, blieb es eine gewisse Zeit, und dann wurde es mir zurückgegeben, entzündet mit Liebe. Und damit sie nicht in Versuchung kommt, sagen wir Jahre später, darüber zu zweifeln, das ist wirklich eine mystische Erfahrung, die ganz einzigartig ist. Sie könnte denken, nach ein paar Jahren, vielleicht habe ich geträumt oder was weiß ich. Also damit sie nicht in diese Versuchung kommt, hat Jesus erlaubt, dass sie bis am Ende ihres Lebens einen Schmerz erfährt an der Stelle des Herzens. Eine Art, nennen wir das, eine Art inneren Stigmat. Also wir könnten uns fragen, gut, aber was interessiert uns das? Denn diese Erfahrungen werden wir nie machen. Das war für Margit Maria, aber was geht es uns an? Das geht uns an, wir werden vielleicht nicht dieselbe Erfahrung machen, aber die Früchte von dieser Erfahrung ist für uns. Ich möchte jetzt zitieren, zum Beispiel das Gebet, das die ersten Wallfahrtsort, Seelsorge, Wallfahrtsort von Pare Monial, am Ende des 19. Jahrhunderts regelmäßig gesagt haben, als sie sich geweiht haben zu Herz Jesu. Und dieses Gebet ist wirklich inspiriert von dieser mystischen Erfahrung von Margret Marie. Also dieses Gebet geht so: Herr Jesus, nimm mein Herz und tauche es tief ein im brennenden Feuer deines göttlichen Herzens. Und da gib weg von meinem Herzen alle schlechten Leidenschaften und schlechten Bindungen. Und dieses Gebet, auch wenn wir das mit anderen Wörtern sagen, wir diese spirituelle Einstellung, innere Einstellung, können wir wirklich haben, ganz besonders im Moment der Heiligen Kommunion, aber auch während der Anbetungszeit. Nimm mein Herz, mein kranker Herz, mein sündevolle Herz und tauche es in dein allerheiligsten Herzen. Und da heile es. Mach es heilig, reinige es und gib weg alles, was nicht gut ist. Eifersucht, Stolz, Ehrgeiz, Unreinheit, Okkultismus und so weiter. Also diese Erfahrung von Margit Maria ist sehr kostbar für uns auch. Das ist also die erste große Erscheinung. Die zweite ist geschehen während, soweit Margit Maria uns informiert, ein erster Freitag eines Monats. Man weiß nicht, welchen Monat. Und schon zur Zeit von Margit Maria war die Verehrung des ersten Freitags sehr groß. Man hat Jesus verehrt im Geheimnis seines Leidens und seines Todes. Und da war immer der allerheiligste Sakrament ausgesetzt am Altar. Und also Margit Maria sagt, sie waren in Anbetung vor dem ausgesetzten Sakrament Allerheiligsten am Altar. Und so sprach sie: Als mein Heiland erschien mir in glänzenden Pracht, seine fünf Wunden waren wie fünf Sonnen. Und übrigens, die Pilger, die Pare Monial gut kennen, wissen, dass auf der großen Malerei der Erscheinungskapelle in Pare Monial eben das, der Maler wollte das darstellen. Die fünf Sonnen, die fünf Wunden von Jesus wie fünf Sonnen. Also jetzt sprach auch Margit Maria so weiter und sagte: Aber ganz besonders die offene Seite war wie ein Ofen. Später würde sie sagen, ein Ofen der brennenden Liebe. Und jetzt kommen wir also in der dritten Dimension der Botschaft von Pare Monial. Da ist was Neues geschehen. Jesus nämlich beklagt sich. Er zeigt am allerheiligsten Sakrament, ausgesetzt am Altar, und sagt: Ich wollte meine ganze Liebe für die Menschen zeigen durch diesen Sakrament der Liebe. Durch diesen Sakrament der Liebe. Und von so vielen bekomme ich nur Undankbarkeit, Gleichgültigkeit, Kälte. Und dann sagt er noch dazu, und was mir noch am meisten verletzt, ist, dass es oft von geweihten Seelen, die mir viel Liebe geben müssten, und das sind oft geweihte Seelen, die eben zeigen diese Undankbarkeit, Gleichgültigkeit und Kälte. Und jetzt sagt er der entscheidende Wort zu Margret Maria, er sagt zu ihr, du versuch mein Herz zu trösten, indem du mir Liebe für Liebe erwiderst. Liebe für Liebe. Diese Botschaft hat wirklich ist mehr aktuell als je. Ganz besonders in unsere westliche Zivilisation und in unseren alten Kontinent Europa. Wir wissen, wie Europa in ihrer Konstitution sich geweigert hat, die christlichen Wurzeln des Kontinents sogar einfach zu erwähnen. Die Erbschaft des Christentums in Europa nicht einmal erwähnt. Ein christlich genährter Kontinent. Das ist der Höhepunkt der Undankbarkeit. Und so würde ich sagen, wirklich die Berufung der Kirche, zum Beispiel in Europa, ist das Herz Jesu zu trösten. Durch Anbetung, durch Evangelisation, durch Wiedergutmachung irgendwie. Und das ist eben mehr aktuell als je. Und diese Wiedergutmachung ist einfach und sehr sanft. Jedes Mal, dass wir zum Beispiel in eine Zeit Anbetung nehmen, trösten wir das Herz Jesu. Und wir leisten Wiedergutmachung für so viele, die da sein sollten und vorläufig noch nicht da sind. Jedes Mal, dass wir zur Heiligen Kommunion mit Liebe und Aufmerksamkeit gehen, trösten wir das Herz Jesu. Und wir trösten ihn und wir leisten Wiedergutmachung für so viele Kommunionen, die manchmal in totale Ignoranz geschehen. Wenn wir regelmäßig zur Beichte gehen, trösten wir das Herz Jesu. Und wir leisten Wiedergutmachung für so viele, die verlassen haben diesen großen Sakrament der Liebe. Ich sage nicht, dass wir beichten können an der Stelle von jemand anderem, das können wir nicht, aber wir können ganz bestimmt durch unsere Regelmäßigkeit Gnaden anziehen auf die, die vorläufig, also gleichgültig sind oder entfernt sind. Also das ist wirklich unsere Pflicht, das Herz Jesu zu trösten. Das ist aber nicht nur jetzt persönlich, aber wie ich versucht habe zu erklären, universell. Zumindest an der Dimension eines ganzen Kontinentes und so. Das ist auch, also während diese zweite große Erscheinung, dass Jesus verlangt hat von Margret Maria die heilige Stunde. Nämlich, er verlangte von ihr jeden Donnerstagabend in ihre Zelle eine Stunde zu beten und mit ihm zu sein, im Gedächtnis seines Leidens im Garten von Gethsemane am Ölberg, wo, wie er zu Margret Maria gesagt hat, er erfahren hat eine tödliche Traurigkeit. Im Evangelium sagt er das, er sagt es mit denselben Wörtern, er sagt zu den Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und hier sagt er zu Margret Maria, so, er verlangt von ihr, dass sie wacht eine Stunde lang in ihre Zelle als Gedächtnis dieses unglaublichen, unsagbaren Leiden in Gethsemane, wo er in einer totalen Einsamkeit war, weil die drei Jünger unfähig waren, eine Stunde wach zu bleiben, um mit ihm zu sein und mit ihm zu tragen, diesen Leiden. Hier in Parilmonial übrigens feiern wir die Heilige Stunde einmal im Monat, öffentlich, meine ich, in der Erscheinungskapelle, am Donnerstagabend, jeden Donnerstag vor den ersten Freitag jeden Monat. Und wir setzen also das Allerheiligste Sakrament auf den Altar und wir machen Andacht über diese Stelle des Evangeliums, über Gethsemane. Und dann die Leute, die es wollen, können dann in einer anderen Kapelle die ganze Nacht in Anbetung sein vor den Allerheiligsten. Die dritte große Erscheinung hat stattgefunden im Juni 1675. Juni 1675. Und da ist der Bund mit der Heiligen Eucharistie sehr stark. Man hat also verstanden, dass, ich wollte es andeuten, dass die Botschaft von Parilmonial ganz untrennbar ist von der Heiligen Eucharistie und von dem Heiligen Sakrament. Man kann es einfach nicht trennen. Das ist eins und dasselbe Geheimnis in eins. Man könnte sagen, wenn man es versucht, in ganz einfachen theologischen Wörter zu sagen, das Herz Jesu, die Botschaft von Parilmonial, ist die Offenbarung der Liebe, die in der Heiligen Eucharistie brennt, nämlich die Liebe Herz Jesu. Und nirgends ist diese Liebe so groß, als wenn er sich hingibt als Nahrung in der Heiligen Eucharistie oder wenn er sich hier darstellt, um ihn zu betrachten, in seiner wahre Anwesenheit im Heiligen Sakrament des Altars. Also, diese dritte große Erscheinung, sehr gebunden mit der Heiligen Eucharistie. Warum? Damals in Frankreich, wie es noch immer jetzt üblich ist in Deutschland, wurde Frohleichnam am Donnerstag gefeiert. In Frankreich ist es jetzt am Sonntag. Aber noch immer jetzt in Deutschland und damals in Frankreich am Donnerstag. Aber nicht nur am Donnerstag, sondern 8 Tage lang, wie Oster oder wie Weihnachten. Es war eine ganze Oktave, von einem Donnerstag bis zum nächsten. Und das ist während eines Tages dieser Oktave, dass Jesus also zu Margaret Maria erscheint und diese berühmte Wörter ausspricht, die berühmt geworden sind. Hier ist das Herz, der so sehr die Menschen geliebt hat. Hier ist das Herz, der so sehr die Menschen geliebt hat. Aber es hört nicht damit auf, der Satz geht weiter. Hier ist das Herz, der so sehr die Menschen geliebt hat, dass er sich nichts gespart hat und dass er sich verzehren hat lassen, um seine Liebe zu offenbaren. Und dann wieder eine Klage, dieselbe Klage, und von so vielen bekomme ich nur Gleichgültigkeit und Undankbarkeit. Das ist auch während dieser dritte große Erscheinung, dass Jesus bestanden hat bei Margaret Marie, dass ein Fest sein sollte in Ehre seines allerheiligsten Herzens. Das wird lange Zeit brauchen. Das wird erst im Jahre 1856, dass der selige Papst Pius IX. Offiziell das allerheiligste Herz Jesu Fest instituieren wird für die universale Kirche. Und seitdem ist es also immer gefeiert am Freitag nach Frohleichnam. Ich habe jetzt viel über Margaret Maria gesprochen. Ich muss zumindest erwähnen, das ist nicht genügend, aber die Grenzen in Zeit von dieser Sendung macht, dass ich eben gezwungen ist, es ganz zu reduzieren, aber ich muss zumindest erwähnen, der andere große Heilige von Parilmonial, nämlich der Jesuitpater Heilige Claude La Colombière. Er kam in Parilmonial im Februar 1675 und als Obere von den Jesuiten und als solcher traf er die Schwestern der Heimsuchung und traf er Margaret Maria und sie erzählte ihm alles und er hat sofort bestätigt, also die Authentizität von ihrer Erfahrung. Und er wurde ihr spiritueller Leiter. Also ein sehr großer Heiliger. Er hat nicht die Erscheinungen bekommen, das war die Margaret Maria, aber er hat wirklich die Spiritualität völlig nicht nur verstanden, aber wirklich gelebt. Er war ein leidenschaftlicher Freund des Herz Jesu. Er starb sehr jung. Er war kaum 42 Jahre alt. als er starb. Ich sage nur ein Wort von ihm, damit man sieht, wie er verstanden hat, die Botschaft. Er sagte zu einer Schwester, er schrieb zu einer Schwester, die etwas also sehr hart mit ihr selbst, eine Art Jansenismus, er sagte zu ihr, man beleidigt und verletzt das Herz Jesu viel mehr durch unser Mangel an Vertrauen in seine unerschöpfliche Barmherzigkeit, viel mehr als durch unsere Sünden. Das ist ganz Claude La Colombière, ein Prophet der Barmherzigkeit, ein Ankündiger, wenn ich so sagen kann, von der heiligen, der kleinen Therese von Lisieux und auch von Schwester Faustina, die göttliche Barmherzigkeit. Die Aktualität der Botschaft von Pater Monial möchte ich jetzt einfach zusammenfassen mit einem Wort noch von Johannes Paul II. In Rom am 6. Januar 2001. Das war der Tag des Ende des Jubiläumsjahres. Und an dem Tag wurde die heilige Pforte, die heilige Tür von der Petrusbasilika in Rom geschlossen, nachdem sie ein Jahr lang offen war. Also in seiner Predigt sagte der heilige Vater, mit dem Schließen der heiligen Türe ist zwar jetzt ein Symbol Christus geschlossen. Ein Symbol Christus ist jetzt geschlossen. Aber das Herz Jesu bleibt mehr als je offen. Damit wollte der heilige Vater wirklich uns zu verstehen geben, dass dieses neue Jahrtausend, Millennium, anfangen sollte mit unter dem Zeichen der Barmherzigkeit und des Herz Jesu. Und dass das Herz Jesu wirklich die wahre ständige offene Tür ist, durch welche die Kirche und mit der Kirche die Menschheit und die Welt eintreten müssen im neuen Millennium. Also ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war die Sendung Spiritualität. Das Herz des Erlösers steht offen für alle. Maria Margareta Alacoque und die Herz-Jesu-Verehrung. Zu Gast war bei uns Pater Jean-Rodolf Kahrs von der Gemeinschaft Emmanuel aus Paray de Monial aus dem Heiligtum, wo Maria Margareta Alacoque gelebt hat. Herzlichen Dank, Pater Jean-Rodolf, für diesen Vortrag. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können einen Mitschnitt bei Radio Horeb bestellen. Wenden Sie sich an den CD-Dienst. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar unter folgender Nummer 08323 96 75 120. Ich wiederhole noch einmal 08323 96 75 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Pater Jean-Rodolf, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
Also hier von Paray de Monial, aus der Stadt des Herz Jesu, die Offenbarung der größten Liebe, mit Freude möchte ich jetzt alle Zuhörer segnen. Der allmächtige Gott segne euch jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte einfach mit der berühmten Anrufung beenden. Allerheiligste Herz Jesus, wir vertrauen in dich. Amen.
Danke und alles Gute Ihnen, Pater Jean-Rodolf, nach Paray de Monial. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.